ARD Sounds.
Every time when then you think about carbon footprint and you see,
ich denke beim Bauen über den CO2-Fußabdruck nach. Das eine Material ist umweltschädlicher als das andere.
And bamboo, I can guarantee you, I will create a project for you. I love challenges.
Das sagt der Architekt Francis Kéré. Ihm ist nämlich nachhaltiges Bauen sehr wichtig und er hat das neue Gebäude des Goethe-Instituts im Senegal entworfen. Drinnen ist es kühl, ganz ohne Klimaanlage. In welchen Bereichen können wir uns hier eigentlich auch noch was abgucken? Damit starten wir unsere dritte und letzte Folge unserer Sonderreihe. Heute geht es darum, wo ist Afrika Vorreiter oder eben einzelne Länder, von denen wir auch was lernen können. Darüber spreche ich mit Karin Bench in Kenia und mit Uli Neuhoff in Südafrika. Ihr findet den Weltspiegel-Podcast auch in ARD Sounds. Heute mit mir, Janina Werner. Hallo Karin, hallo Uli.
Hallo aus Nairobi.
Und hallo aus Johannesburg.
Ihr seid ja beides Korrespondenten, einmal in Kenia und einmal in Südafrika. Was hat denn in letzter Zeit euch vielleicht nochmal überrascht?
Ja, mich überrascht ja eigentlich immer wieder, wie weit Kenia schon ist mit der Digitalisierung. Das fällt mir eigentlich jeden Tag auf, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich auf den Markt gehe oder einen Supermarkt oder wenn ich mal ein Uber-Taxi oder sowas nehme, dann kann ich hier immer irgendwie mit dem Handy alles bezahlen. Und das wundert mich auch, wenn ich dann zurück in Deutschland bin, dass da die Leute noch so viel mit Münzen und mit Scheinen hantieren. Muss ich mich immer echt total nochmal umstellen. Also hier in Kenia läuft das tatsächlich seit vielen Jahren schon alles digital und die meisten Kenianer, die nutzen auch diese digitalen Bezahlwege ganz intensiv, auch wenn sie dafür Gebühren zahlen müssen und sich manchmal darüber beschweren, dass diese Gebühren zu hoch sind, aber trotzdem digitales Zahlen total normal hier. Und das hat mir auch Martin Omuti erzählt, der ist 28, der lebt hier in der Hauptstadt Nairobi, wo ich ja auch lebe, und der sieht vor allem zwei Vorteile im digitalen Zahlen.
It comes with a certain level of convenience. You don't have to carry money around.
Ja, es ist sehr praktisch. Du musst kein Bargeld mit dir rumschleppen. Du kannst einfach mit deinem Handy zahlen. Und es ist auch sicherer, digital zu zahlen, als mit Scheinen oder Münzen. Selbst wenn dir mal das Handy geklaut werden sollte, dann kannst du das blockieren und dann kriegst du auf jeden Fall aber auch dein Geld zurück.
Das hört sich ja wirklich ganz einfach an. Uli, wie ist das denn in Südafrika?
Hier nimmt auch immer mehr das Handy oder die Karte den Bezahlweg an, wenn du so willst. Es ist so ein bisschen, dass die Gesellschaft sich teilt wie in so vielen Geschichten, die wir aus dem südlichen Afrika immer erzählen. Wer gar kein Geld hat, der macht noch mit Bargeld, mit Münzen und mit allem Möglichen. Alle anderen benutzen hier ein Handy selbstverständlich, und zwar viel selbstverständlicher. Und da hat Karin recht, viel selbstverständlicher als in Deutschland. Deutschland scheint mir wirklich noch immer so eine Bargeldnation zu sein.
Wie ist das denn, wenn ihr manchmal hier auch auf Heimatbesuch seid? Karin hat es ja gerade auch schon angedeutet. Irgendwie muss man dann wieder die Barscheine dabei haben, die Geldscheine.
Ja, genau. Ich muss dann erstmal dran denken, dass ich wieder Geld abhebe oder irgendwie auch meine Plastikkarte dabei habe. Denn mein erster Impuls ist dann meist an der Kasse, dass ich mein Handy zücke und gucke, wo ist jetzt hier die Bezahlmöglichkeit, was muss ich eintippen und wie viel kostet's? Und dann denke ich, ach nee, stimmt, geht ja gar nicht. Okay, dann zahle ich halt mit Karte meist. Also, oder ich muss Bargeld abheben und dran denken, dass ich eben genug dabei habe. Es gibt auch immer noch viele Läden, in denen man eher noch mit Bargeld zahlt in Deutschland als mit einer Karte. Also das ist tatsächlich irgendwie dann etwas merkwürdig für mich. Und ja, da muss ich mich tatsächlich wieder umstellen.
Soll ich eine kurze Anekdote aus Deutschland erzählen? Letzte Woche, ich wollte eine Brezel und bin da hingegangen und hatte nur mein Handy dabei. Ich hatte die Hose gewechselt, mein Bargeld zu Hause gelassen. Also vergessen, ja? Dann sagt mir die Bedienung, tut mir leid, erst ab 5 Euro. Sowas würde in Südafrika nie passieren. Also es stimmt schon, man muss sich wieder dran gewöhnen. Und hier gibt es auch viel, viel mehr Stellen, wo du vorne schon am Eingang siehst, hier gibt's überhaupt kein Bargeld, hier kannst du nur mit Handy oder Karte bezahlen. Also in der Hinsicht sind wir ganz sicher auf einer anderen Ebene hier im südlichen Afrika. Und in Kenia ist es, glaube ich, noch viel weiter als hier.
Uli, jetzt ist es auch so, dass der Kruger-Nationalpark, der ja sehr bekannt ist, jedes Jahr 2 Millionen Touristen anzieht, 100 Jahre alt geworden ist. Und was macht denn diesen Park so besonders?
Das Offensichtliche liegt ja auf der Hand, dass man da wilde Tiere wirklich vom Auto aus sehen kann. Und das sind diese wilden Tiere, die wir in Deutschland aus dem Zoo kennen. Da läuft der Löwe vorbei. Ich hatte jetzt neulich, natürlich haben wir, um den 100-jährigen Geburtstag zu feiern, relativ viel auch im Krüger Nationalpark gedreht. Wir haben auf der Straße Löwen sich paaren sehen. Das ist ein riesiges Spektakel. Dann kommen Elefanten, die vor einem herlaufen. Das sind Szenen, die wird man nie vergessen, glaube ich. Aber das Besondere ist vor allem, dass das ein Gebiet ist, das unter Schutz steht. Das ist ungefähr so groß wie Rheinland-Pfalz in Deutschland. Und seit 100 Jahren existiert es. Und das hatte auch ziemlich viele Wandel durchgemacht. In der Zeit, ursprünglich war es ja noch nicht gegründet, als dass wir uns im Auto die Tiere angucken können, sondern ursprünglich ist dieser Krüger Nationalpark gegründet worden, weil Großwildjäger alles geschossen haben, was man schießen konnte, und plötzlich waren die Elefanten fast ausgestorben. Es gab auch kaum mehr Antilopen, die dann für den Fleischkonsum in dieser Region irgendwie hätten sorgen können. Und dann haben sich Leute zusammengetan und unter anderem eben auch dieser Paul Krüger, der hier Präsident war, und der hat gesagt, wir müssen da irgendwas tun, um Antilopen und Elefanten zu schützen. Aber nicht, um sie anzugucken, sondern um sie irgendwann mal wieder zu bejagen. Und im Laufe der Zeit hat es dann den Wandel durchgenommen, über den wir heute vorhin geredet haben. 2 Millionen Besucher jedes Jahr, die eben genau das sehen wollen, wie die Natur funktioniert, wenn man sie sich selbst überlässt.
Und der Park geht ja auch nochmal besondere Wege, oder? Um auch die Elefanten zu schützen.
Na, diese Parkidee ist so erfolgreich gewesen, dass wir von Elefanten fast ausgestorben zu der größten, mit der größten Elefantenpopulation in Afrika haben. Da leben ungefähr 31.000 Elefanten, schätzt man. Und das ist nicht nur eine Positivgeschichte, sondern gibt es auch immer wieder Probleme natürlich, weil die Elefanten natürlich keine Karten lesen und sich nicht an die Grenzen des Krüger Nationalparks halten. Und auch wenn die Schutzzone groß ist, und wenn es im Krüger Nationalpark relativ trocken ist, dann suchen die natürlich Futter, wo es grüner, wo es leckerer ist. Und dann passiert es immer mal wieder, dass sie die Grenze überschreiten und dann in Farmland gehen. Und das ist besonders blöd für die Dörfer, die drumherum sind, weil Mais ist unheimlich süß, wenn man den zerkaut. Und das mögen Elefanten. Da hat sich eine Initiative was ausgedacht, was ich wirklich typisch für Südafrika oder für Afrika grundsätzlich finde. Es sind kleine Initiativen, die dann irgendwas bewirken. Und zwar haben die festgestellt, dass wenn man Bienenstöcke entlang des Zauns, entlang des Fells aufbaut, dann kommen die Elefanten da nicht hin. Weil Bienen und Elefanten mögen sich überhaupt nicht. Die Elefanten können mit diesem Summen nicht umgehen und der Rüssel ist auch relativ empfindlich, sodass die wirklich einen Bienenstock neben den anderen stellen und so ihre Maisernte schützen.
Der Elefant.
Die Elefanten kommen fast jede Woche. Aber wir haben festgestellt, dass die Elefanten nicht durchbrechen, wo wir unsere Bienenstöcke installiert haben. Auf der anderen Seite, da brechen sie regelmäßig durch.
Karin, wie ist das, wenn du sowas hörst? Guckt man da in Kenia auch auf diesen Park oder guckt sich da was ab?
Ja, ich habe gerade gedacht, das ist ja lustig, Uli, dass ihr da in Südafrika Bienen einsetzt. Ich war im Amboseli-Park, das ist ganz im Süden von Kenia. Also man guckt da wunderschön auf den Kilimandscharo, der ja in Tansania liegt. Aber die Kenianer sagen immer, ihr habt den Berg, wir haben den tollen Blick auf den Berg. Und so ist es auch tatsächlich. Und da war ich tatsächlich auch an einer Station, wo die gucken, dass die Elefanten nicht durchbrechen und den Bauern da die ganze Ernte wegfressen, weil so ein Elefant kann sich ordentlich Gemüse reintun. Und die haben da einen kleinen Zaun gebaut, der war etwa so kniehoch, also wirklich ganz, ganz klein. Aber die haben gesagt, das reicht eigentlich schon, weil Elefanten einfach nicht springen. Und deshalb reicht das, so einen kleinen Zaun dazu haben.
Also es gibt ganz viele verschiedene Methoden. Es gibt auch diese Methode, dass man Chilis verbrennt und der Rauch dann tatsächlich scharf ist und in den Augen brennt. Und der vertreibt Elefanten auch. Was ich gelernt habe, als ich mit diesen, ich nenne sie mal Elefantenschützer, weil sie tatsächlich die Elefanten und den Konflikt zwischen Elefanten und Menschen eben so regeln wollen, dass die Elefanten nicht abgeschossen werden, so wie man das früher gemacht hat. Die sagen, das Wichtigste bei Elefanten, weil das so intelligente Tiere sind, ist, dass die sie nicht vorbereiten können und wissen, an der Stelle ist der Zaun, an der Stelle ist der Bienenstock, sondern dass man verschiedene Methoden einsetzt, dann funktioniert es, weil auch Elefanten gehen dahin, wo es einfacher ist für sie und wo sie sich nicht erschrecken. Deswegen viele Methoden helfen wohl viel besser, wenn man sie nach und nach einsetzt.
Und jetzt wollen wir auch noch mal darüber sprechen. Afrika verfügt ja über ein großes Potenzial an erneuerbaren Energien. Aber ich frage mich, haben die Menschen auch immer Zugang dazu? Und wie kann man das vielleicht auch nutzen? Vielleicht habt ihr da Beispiele, die ihr uns mal erzählen könnt.
Ich habe tatsächlich zwei erneuerbare Energien Drehreisen gemacht. Die eine hat mich nach Äthiopien geführt. Äthiopien ist ja für viele immer noch eher so ein Land, was man kennt aus den vergangenen Jahrzehnten als Hungerland, als Krisenland, als Dürreland. Also Bilder von Kindern mit dicken Bäuchen, die hungern. Das ist ja das, was viele noch so im Kopf haben. Aber vergessen dabei, dass Äthiopien mittlerweile ein sehr erfolgreich, auch wirtschaftlich erfolgreiches Land ist, auch mit sehr vielen erneuerbaren Energien. Zum Beispiel die Wasserkraft. Wir waren da im vergangenen Jahr, als einer der größten Staudämme am Nil eingeweiht wurde. Der macht ungefähr so viel Energie wie 4 Atomkraftwerke. Das war sehr, sehr imposant zu sehen, wie stark Äthiopien auf grüne Energie durch Wasserkraft setzt, um erstmal viel mehr Energie ins eigene Land zu kriegen. Denn da haben lange noch nicht alle Leute Strom zu Hause, gerade in den ländlichen Gebieten nicht. Aber auch die wollen zu so einer Art Hotspot werden und grünen Strom exportieren. Auch in andere Länder, auch nach Kenia zum Beispiel. Und dann war ich auf der ganz anderen Seite des Kontinents, also in Westafrika, nämlich in Nigeria. Und das ist ja ein Land, was total bekannt ist für Erdöl und für Gas, und das nutzen sie auch noch exzessiv. Aber andererseits haben die jetzt auch so langsam entdeckt, dass sie die Sonne haben. Und da waren wir in Lagos, in einer großen Stadt am Meer, direkt mal an einem der großen Gebäude, ein Bankgebäude, die Fassade komplett mit Solarpaneelen abgedeckt. Und das sah wirklich spektakulär aus. Und das ist so eine Art Leuchtturmprojekt. Und ich habe da gesprochen mit dem Geschäftsführer der Sterling Bank, und Abubakar Suleiman hat mir dann Folgendes erzählt, warum das eigentlich so wichtig ist, umzudenken.
We are rich in oil and gas, but we are richer in sunlight. So sometimes people underestimate the fact that the resources, the sun that we have.
Wir haben reichlich Erdöl und Gas, aber wir sind noch viel reicher an Sonnenenergie. Viele Leute unterschätzen einfach, dass die Sonne als Energiequelle viel wertvoller ist als fossile Brennstoffe, weil sie eben erneuerbar sind und weil sie auch eben die Sonne eine saubere Energiequelle ist.
Uli, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du auch ein Beispiel?
Ich glaube, die Sonnenenergie und die Windenergie in Afrika hat ein so großes Potenzial, dass da mittlerweile ja auch massive Investitionen in die Richtung gehen. Und zwar geht es um das Stichwort grüner Wasserstoff. Und das gilt nun für den ganzen afrikanischen Kontinent. Wir machen das ja oft, dass wir Afrika über einen Kamm scheren. Bei der grünen Energie können wir das, glaube ich, weil es gibt überall solche Projekte. Es gibt in Marokko welche, es gibt in Kenia welche, es gibt in Südafrika welche. Und wahrscheinlich das Größte oder wo man schon am meisten sehen kann, ist in Namibia. Dort wird durch Solaranlagen in riesigem Stil und durch Windräder, die kennen wir auch in riesigem Stil, so ist der Plan, wird grüner Wasserstoff gewonnen. Im Moment gibt es da 2 kleine Anlagen, wo sie schon mal probieren, wie das geht. Aber die Idee ist, dass es riesig, riesig, riesig ausgebaut wird. Und da wollen eigentlich die Südafrikaner auch mitmachen. Die haben ein anderes Projekt. Und Kenia macht da auch mit, wobei die Ansätze ein ganz klein bisschen anders sind. In Kenia wird im Moment sehr viel wohl in die Ausbildung gesteckt. Da bin ich aber kein Fachmann für. Aber in Namibia wird eben schon gebaut und wird versucht, dabei zu lernen. Da sind deutsche Gelder ganz viel drin, auch Regierungsgelder, weil sie an dieses Zukunftsprojekt glauben. Und in Südafrika wird massiv Kapital angehäuft, um genau das zu machen, weil das die Zukunft sein soll. Weil was im Moment praktisch passiert in Südafrika, ist mehr so eine Privatinitiative. Wir haben in den letzten Jahren ziemlich viel über das Abschalten von Strom gesprochen, weil dieses System hier marode ist, weil die Kohle nicht mehr funktioniert hat, weil die Kraftwerke nicht instand gehalten worden sind. Und dann ist was passiert, was ich im südlichen Afrika immer wieder beobachte, dass dann die Menschen Privatinitiative ergreifen. Wir haben hier einen Solaranlagenboom auf den Dächern, der ist Wahnsinn. Wir haben eine Verfünffachung 2024 gehabt von der Solarfläche, weil die Leute einfach ihre eigenen Solaranlagen gebaut haben. Da kommt es natürlich, was ich vorher mal sagte, dass wir immer entlang von Haben und Nichthaben reden. Das können sich natürlich nur die Leute leisten, die wir vielleicht als Mittelschicht bezeichnen würden. Die anderen müssen mit dem leben, was es gibt.
Ja, da kann ich noch was zu sagen. Was mir aufgefallen ist bei meinen Reisen, vor allem nach Nigeria, also nach Westafrika, als ich da mit Leuten gesprochen habe, ist, dass erneuerbare Energien von einigen nur zum Teil irgendwie so als Klima- oder Umweltschutz gesehen werden. Es gibt zwei andere Gründe, die für die Leute da, die gerade auch so kleine Solarpaneele haben, viel wichtiger sind. Nämlich das eine ist das Problem, dass das nationale Stromnetz völlig instabil ist. Das bricht immer wieder zusammen. Das konnten wir selber ein paar Mal erfahren. Dann wird es auf einmal dunkel und dann hört man die Generatoren anspringen und dann stinkt es tierisch nach Diesel und es ist wahnsinnig laut. Also Powercut ist da wirklich ein großes Problem. Und zum Zweiten ist Strom einfach wahnsinnig teuer. Und deshalb sagen sich die Leute, warum soll ich ein instabiles Stromnetz hinnehmen? Warum soll ich teuer Strom zahlen? Was ich selber machen kann, das mache ich selber. Und das ist natürlich auch irgendwie eine kleine Lösung, die vielleicht auch ganz clever ist. Also ich glaube, es geht so in beide Richtungen. Leute versorgen sich selber mit dem, was sich an Sonnenenergie versorgen können in Nigeria und das andere wird eben im größeren Stil so langsam aufgebaut und das ist vielleicht auch gerade der Weg.
Das Interessante ist ja, dass wir heute alles übers Handy machen und das gilt auch für Afrika. Und das andere Interessante, was in Deutschland nicht so bekannt ist, das Handynetz in Afrika ist ziemlich gut und fast überall erreichbar und mit so einem Solarpanel, so einem kleinen Haushaltssolarpanel, nenne ich es mal, kann man Handys laden. Das dauert halt eine Weile, aber weil es Niedrigspannung ist, geht das und dann sind die Leute Selbstversorger, wie du gesagt hast.
Karin, du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass du auch im Senegal warst und da auch ziemlich beeindruckt warst von einer klimaorientierten Architektur. Vielleicht musst du mir und Uli auch nochmal erklären, was ist das, was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, genau. Ich war vor kurzem in Dakar. Das ist ja die Hauptstadt des Senegal. Also das ist wirklich ganz, ganz Westafrika. Wenn man da ins Wasser springt, dann schwimmt man irgendwie rüber so nach Amerika. Und da habe ich das neue Gebäude des Goethe-Instituts gesehen und war wirklich total geflasht, muss ich sagen, weil das ist ein ganz beeindruckendes Gebäude. Das hat erstmal eine ganz wahnsinnige Farbe. Das ist so rosa rostbraun im Farbton und es ist auch ganz interessant gebaut, nämlich mit natürlichen Materialien wie zum Beispiel Ton. Die meisten Materialien, die sind regional, die müssen also nicht aufwendig irgendwo her transportiert werden, ist also sehr nachhaltig und oft sind die Wände ziemlich dick, damit es sich eben nicht so schnell aufwärmt und es drinnen schön kühl bleibt und die sind auch meist sehr offen gebaut, damit der Wind durchgehen kann und kühlt und deshalb ist eben auch keine Klimaanlage notwendig und der Architekt dieses Gebäudes, der heißt Francis Carré, der ist geboren in Burkina Faso, lebt aber in Deutschland und für den ist es ganz wichtig, nachhaltig zu bauen und das hat er erzählt.
Every time when then you think about carbon footprint and you see, okay, these materials may cause a higher one than the other. If you give me sand, mud and bamboo,
ich denke beim Bauen über den CO2-Fußabdruck nach. Das eine Material ist umweltschädlicher als das andere und deshalb wähle ich nur die aus, die nicht so umweltschädlich sind. Also wenn du mir Sand, Schlamm und Bambus gibst, dann kann ich dir daraus was bauen. Ich liebe diese Herausforderung.
Uli, wie ist das denn in Südafrika? Guckt man da auch schon drauf, dass man klimaorientiertes Bauen macht?
Also da würde ich nicht sagen, dass wir da an der Speerspitze stehen hier in Südafrika. Nee, würde ich nicht sagen. Kann man wirklich nicht sagen, weil hier sind die nach wie vor die Fenster dünn und das ist im Winter ein Problem und im Sommer genauso ein Problem. Was mir gerade bei dem Erzählen hier von dem Architekten aufgefallen ist, du hast am Anfang mal gefragt, was hat dich in letzter Zeit beeindruckt? Es ist nicht nur in letzter Zeit, es beeindruckt mich immer, immer wieder, wenn ich in dieser Region hier unterwegs bin, dass die Leute nicht darauf warten, dass irgendwas gemacht wird, sondern dass man ein Problem angeht, wenn man die Möglichkeiten dazu hat und man versucht, einen Weg zu finden, das zu lösen. Es gibt hier ins Englische übersetzt, es kommt aus dem Afrikaans und das kann ich aber nicht so gut. Let's make a plan ist hier eines der großen Geschichten und das freut mich immer wieder, wenn ich an große Projekte, aber vor allem, wenn ich an kleine Sachen denke, wie die Leute die Sachen anfassen und nicht darauf vertrauen, dass ein Staat was macht, dass irgendeine Organisation was macht, sondern dass man selber irgendwas macht. Entweder gründet man eine NGO oder man geht selber mit der Hand an und versucht eine Lösung zu finden.
Karin, siehst du das auch so oder wo würdest du sagen, wo kann Deutschland eben auch noch was sich abgucken, was lernen? Darum geht's ja auch in unserer Folge heute.
Ja, ich kann das bestätigen. Also hier gibt es auch viele Leute, die einfach anpacken und sagen, wir haben ein Problem, wir finden eine Lösung. Und dann ist es meist nicht so der gerade Weg, wie wir Deutschen das kennen. Deshalb finde ich immer ganz gut, wenn man sein deutsches Gehirn hier mal kurzzeitig an den Nagel hängt und sich einlässt auf andere Lösungsansätze. Und die gibt es hier tatsächlich auch bei uns zuhauf. Die habe ich in Ostafrika gesehen, in Westafrika, in Zentralafrika, wo wir halt viel unterwegs sind und viel reisen, dass die Leute sich einfach denken, okay, wie können wir jetzt mit einfachsten Mitteln hier irgendwas an den Start bringen, was unser Leben einfacher macht. Und was ich auch dazu sagen muss, das ist das Tolle hier, finde ich, wenn man berichtet aus dieser Region. Die meisten Leute haben einfach ein wahnsinnig großes Herz und die erzählen auch gerne über das, was sie machen, weil sie oft so begeistert sind von den Dingen, auch wenn es für uns aus deutscher Sicht vielleicht manchmal nur kleine Projekte sind, aber das bringt die hier schon ziemlich weiter und sie machen das einfach und sie meckern nicht so viel und sie packen es an und das, auch wenn sie viel weniger haben als vielleicht so mancher in Deutschland, sind sie dennoch irgendwie, kommen sie damit klar und sind da genügsamer und machen einfach.
Und würdest du denn sagen, von diesem Architekten, den du vorhin schon angesprochen hast, könnte sich Deutschland auch was abgucken? Könnte man darauf was übertragen auf unser Land?
Ja, ganz bestimmt. Also der Francis Carey hat ja in Deutschland auch was schon gebaut. Ich weiß, dass er in München zwei Gebäude entworfen hat und die ja besonders auffallen, weil die so eine offene Bauweise haben. Man hatte also einen kompletten Rundumblick und er hat auch da, wie auch bei den anderen Gebäuden hier in Afrika, natürliche Materialien eingesetzt, wie zum Beispiel Holz, also das Stichwort Nachhaltigkeit, ist auch für Deutschland ganz wichtig. Ja, und ich denke, es ist auch so ein bisschen das kreative Bauen, das verspielte Bauen und dieser Gedanke, ich baue jetzt für Menschen. Das heißt, da werden nachher, egal ob es jetzt auf der Arbeit ist oder in der Kita oder beim Studieren, da werden Menschen, große und kleine, drin leben und sich lange drin aufhalten. Und deshalb muss dieses Gebäude ein Gebäude sein, in dem sich Menschen wohlfühlen.
Und ich glaube, wenn wir über Hitze reden, das ist natürlich ein Klischee für Afrika und das ist nicht immer wahr, dass es hier immer warm ist. Aber es gibt eben viele Regionen, wo es unheimlich warm ist und Europa heizt immer mehr auf. Hier gibt es Ansätze und Lösungen. Da lohnt es sich schon mal hinzugucken und zu überlegen, wie habt ihr das gelöst? Können wir uns da was für einen Marktplatz in Deutschland abgucken oder ähnliches?
Danke euch beiden fürs Gespräch und dass ihr uns nochmal erklärt habt, in welchen Bereichen Afrika auch Vorreiter ist und wo sich Deutschland manchmal auch was abgucken kann. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Stimmt auch von mir.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da und empfehlt uns auch euren Freunden. Dann bekommt ihr auch jede Sonderreihe angezeigt und verpasst auch keine. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt eine neue Staffel von Seelenfänger, dem Podcast über Sekten, religiöse Bewegungen und esoterische Gemeinschaften. Und dieses Mal geht es um eine christliche Gruppierung, die ihre Wurzeln in Südafrika hat. Ihr findet den Podcast auch in ARD Sounds. Und vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, was wir unbedingt mal machen sollten, was euch auf dem Herzen liegt. Oder ihr habt auch Kritik oder Anregungen. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch gerne eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstagnachmittag, der 23. Juni.